Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es ist Haushaltswoche im Bundestag. Heute geht es wieder um viel Geld, um große Etats. Der Etat des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums steht auf der Tagesordnung. Also all die Transformationen, die Robert Habeck vorantreiben will. Und auch der größte Posten, Soziales, wird heute diskutiert. Heute, wie gesagt, gestern war ein interessanter Moment bei der Generaldebatte, die unser Gast hier auch, Stefan Detjen, sehr genau verfolgt hat und auch erlebt hat. Ich würde sagen, ein fast nicht wiederzuerkennender Olaf Scholz im Angriffsmodus gegen Friedrich Merz.
Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer boxt, der soll kein Glaskinn haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glaskinn, Herr Merz.
Stefan Detjen, ist Olaf Scholz da der Kragen geplatzt oder ist das schon eher der Beginn einer neuen Strategie?
Naja, wir kennen das ja von ihm. Wir haben ihn auch im Bundestag in solchen Debatten schon in so einem Angriffsmodus erlebt. Und viele haben vielleicht auch in Erinnerung, das ging ja auch in sozialen Medien viral, so Clips, wo er auf Demonstrationen steht und da auf einmal mächtig Gas gibt. Das war gestern auch so. Und trotzdem fand ich es gestern wirklich nochmal bemerkenswert und ungewöhnlich, was da passiert wird. Also Generaldebatte. Normalerweise, das wird immer traditionell eröffnet vom Oppositionsführer und dann erlebt man da einen, der da mächtig die Regierung kritisiert und früher Merkel konnte das ja exzessiv überhaupt nicht drauf eingehen und die große Weltlage entwickeln und sozusagen die Kritik an sich abperlen lassen. Und gestern waren das geradezu vertauschte Rollen. Also wir haben den Friedrich Merz gesehen, der Oppositionsführer, der da eine Rede hält, die in weiten Teilen staatsmännisch ist, die Weltlage betrachtet, Konsequenzen daraus ableitet, eine Art Regierungsprogramm entwickelt. Und dann kommt der Kanzler, sozusagen ein Kanzler in der Defensive, muss man ja sagen, der, ich habe es nochmal nachgestoppt, bis zur Minute 18 seiner 29-minütigen Rede sich im Wesentlichen am Oppositionsführer abarbeitet. Und ich glaube, dem Friedrich Merz hat das wahrscheinlich sogar ganz gut gefallen, denn der wurde natürlich aufgewertet. Da haben wir im Grunde sozusagen eine Konstellation erlebt, Kanzler in der Defensive und ein Oppositionsführer, ja, der nach den Umfragen gar keine so schlechten Chancen hat, dass er tatsächlich Kanzler wird.
Also ist das dann im Zweifel eher sogar eine Art Zeichen der Schwäche gewesen, des Olaf Scholz und auch seiner Regierung? Also dass er mittlerweile in einer Rolle ist, dass er eigentlich verteidigen muss, dass er nicht mehr über den Dingen schweben kann wie ein Regierungschef?
Ja, das ist so. Der ist in der, also jedenfalls muss er zeigen, dass er kämpft. Und solche Reden sind ja immer unterschiedliche Adressaten. Da gibt es das breite Publikum und wir transportieren da was. Und da gibt es die eigenen Leute, die eigenen Fraktionen. Und natürlich muss der Olaf Scholz jetzt auch seinen eigenen Leuten zeigen, in der Situation, wo die Probleme dieser Regierung so evident sind und wo man auch mitbekommen hat, dass in der letzten Zeit zunehmend auch in den Koalitionsfraktionen die Leute gesagt haben, das ist auch ein Führungsproblem. Da passieren Dinge, die müssten eigentlich im Kanzleramt besser koordiniert werden. Und warum passiert das immer wieder, dass sich diese Koalition immer wieder so zerlegt, dass die Brüche da so offenkundig werden? Und insofern muss der etwas beweisen, auch seinen eigenen Leuten. Und das hat er gestern mit dieser Rede versucht zu tun.
Um mal in diesem Bild zu bleiben, diesem Boxkampf, das Olaf Scholz da aufgemacht hat mit dem Glaskinn, er hat ja in gewisser Weise da auch so eine Art Lucky Punch gehabt, ne? Weil das ja eigentlich genau auch dieser Punkt ist, der bei Friedrich Merz immer wieder als Schwachstelle ausgemacht wird. Also dieser staatsmännische, dieser Verantwortungs-Friedrich Merz, bei dem man das Gefühl hat, der steht mit beiden Beinen grundfest in der Mitte dieses Landes und dem kann man alles zutrauen. Und dann hat er ja immer wieder diese Momente, die dann ja vielfach auch medial diskutiert werden, so kleine Ausraster und eben eine absolute, und das ist ja das, was er angesprochen hat, Dünnhäutigkeit.
Ja, ist es eine Dünnhäutigkeit, also diese Beobachtung, dass dem Merz immer wieder Dinge passieren, wo man sich danach fragt, hat er das eigentlich gewollt? Also so einzelne Sätze, Bemerkungen oder sowas, das ist in der Tat so dünnhäutig. Also Merz selber sieht sich als jemand, der ganz großen Wert legt auf Anstand im Umgang mit Leuten. Das hat er zum Beispiel Angela Merkel immer vorgeworfen, dass die ihn unanständig behandelt habe, dass die ihn links liegen lassen hat, dass die auf Briefe nicht geantwortet hat und so weiter. Und das war ja auch das Hauptthema der Kritik von Friedrich Merz an der Bundesregierung gestern, dass er gesagt hat, wir machen eigentlich immer wieder Angebote und ihr redet nur und sagt, ihr wollt kooperieren und lasst alles an uns abtropfen, hört damit auf. Im Kern von der Rede von dem Friedrich Merz, das war vielleicht auch nochmal ganz interessant, konnte man auch strategisch was erkennen, nämlich dass die Union in dieser Situation, wo die natürlich auch unter dem Eindruck stehen des Anwachsens der rechten populistischen Parteien, die sehen gerade, da gibt es eine neue Abspaltung faktisch von der Union mit Maaßen und seiner Werteunion, die sich jetzt als Partei gründen wollen. Und da macht der Merz das, was er gestern vorgemacht hat, nämlich er akzentuiert den Gegensatz zur Bundesregierung. Und das war vielleicht der eigentliche Kernsatz der Merz-Rede, dass er gesagt hat, wir sind uns eigentlich in nichts einig, wir sind ganz grundsätzlich anderer Auffassung. Mhm.
Ich meine, das ist ja interessant, er hat ja diesen Vorwurf, also Merz, diesen Vorwurf an die Adresse der Regierung schon häufiger gerichtet. Wir machen viele Vorschläge, wir sind bereit zur Kooperation, wir waren auch bereit, Beispiel Deutschlandpakt, dass wir bei der Migration vorankommen. Ihr Regierungsmehrheit habt das nicht genutzt. Jetzt ist die erste Frage, die ich da hätte, hat er da eigentlich einen Punkt oder ist es auch vor allem Rhetorik? Denn das ist natürlich das parlamentarische Spiel, wie wir es kennen in Deutschland. Es gibt eine Regierungsmehrheit und ja, die macht natürlich die Grundlinien der Politik, die sie auch untereinander vereinbart hat.
Ja, jetzt erleben wir es ja, dass es Themen gibt, wo man die Opposition braucht. Grundgesetzänderung, das war zum Beispiel bei der Ukraine-Hilfe so, bei dem Sondervermögen für die Bundeswehr, wo auch Merz ja immer gesagt hat, da haben wir natürlich mitgemacht. Das haben wir mit auf den Weg gebracht und dann der Regierung vorwirft, ihr haltet euch aber nicht an die Verabredung, das Geld ist noch nicht hinreichend da und so weiter und so weiter. Und gestern hat er ja nochmal gesagt, also für weitere Grundgesetzänderungen gibt es unsere Zustimmung nicht. Das bezog sich einmal auf das Thema Schuldenbremse, das natürlich jetzt auch aus der Ampelkoalition in dieser schwierigen Haushaltslage nach dem Verfassungsgerichtsurteil nochmal hochkommt. Da sehen die selber, wie das gärt bei denen, wie das viele wollen, die sich aber auch nicht ganz einig sind. Merz sagt mit uns auf gar keinen Fall. Und ein Fragezeichen war dann dahinter, das haben wir uns gefragt, ob das auch gilt für das Thema, das gerade diskutiert wird, nämlich durch Grundgesetzänderungen das Bundesverfassungsgericht abzusichern, Regeln über die Richterwahl zum Beispiel im Grundgesetz zu verankern, damit sie, falls es hier mal populistische Mehrheiten geht, damit die nicht so einfach geändert werden können, wie wir das in manchen anderen Ländern, Polen, Israel gesehen haben.
War gestern und die Tage schon großes Thema bei uns gestern mit Alexander Thiele, dem Verfassungsrechtler. Morgen haben wir Ulf Burmeier da, der dazu auch schon Anfang der Woche im Deutschlandfunk im Interview war. Spannendes Thema, aber nochmal ganz kurz zu der Schuldenbremse, weil das fand ich einen interessanten Moment. Da gab es ja diesen Moment, zumindest aus einer Regierungsfraktion, nämlich Rolf Mützenich, der ja im Prinzip der Union das nahegelegt hat. Wir können ja mal drüber reden, ob wir die nicht lockern. Wo dann aber, wenn ich das richtig beobachtet habe, die FDP jetzt auch nicht hinter verschlossenen Türen, sondern auf offener Bundestagsbühne gesagt hat, Moment mal, wir haben das doch im Koalitionsvertrag eigentlich geregelt, dass wir an die nicht rangehen.
Ja, das sind diese tollen Momente in so einer Debatte, dass da manches dann eben doch wirklich so auf der offenen Bühne stattfindet. Und das war so, wie Sie es gerade geschildert haben. Also der Mützenich wendet sich an den Merz, wissend, dass der von denen natürlich keine Zustimmung zur Lockerung der Schuldenbremse kriegen wird. Das Problem ist innerhalb der Koalition, innerhalb der Parteien auch. Da gibt es bei der SPD natürlich viele, die das wollen. Mützenich ist einer von denen. Der Kanzler im Moment will das nicht und die FDP vor allen Dingen nicht. Und Mützenich eben, der sich dann sozusagen, ja, kann man fast sagen, scheinheilig an den Merz wendet und sagt, lassen Sie uns doch mal drüber reden. Und danach kommt dann der FDP-Generalsekretär Bijan Dzhartzarei und sagt, lieber Rolf, ich habe das gerade gehört, auf offener Bühne jetzt hier ein Angebot an die Opposition, den Koalitionsvertrag zu umgehen, wo wir geregelt haben, keine Änderungen an der Schuldenbremse. Also da konnte man dann schön sehen, wie es da auch innerhalb der Ampelkoalition auch an dieser Stelle gärt und brüchig ist.
Tja, also wir sprachen über die große Streitlinie Regierung, Opposition, aber man merkt, es gibt da nach wie vor natürlich die Streitlinie innerhalb dieser Ampelregierung, was wahrscheinlich nicht wirklich überrascht. Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, heute zu Gast in Studio 9.